Ja, Paul, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich weiß nicht, ob ich es dir abkaufen darf, dass ich dir dein Lieblingsprediger bin, aber ich nehme es mal so hin. Ja, ich war das letzte Mal hier im Juni oder Juli. Da war das auch noch nicht so voll, aber ich freue mich über alle, die heute Morgen hier seid. Und darf nur kurz zu mir was sagen. Genau, ich bin Benjamin Fronius. Ich war mit Paul gemeinsam auf der Bibelschule beim EBTC in Zürich. Wir haben gemeinsam Bibellesen mit Gewinn absolviert und auch die Predigerausbildung, die 2 Jahre ging. Und ja, jetzt darf ich euch heute Morgen mit dem Wort dienen. Auch danke für die Einladung, dass wir heute mal vollständig mit Familie hier bei euch sein dürfen. Ja, schlag gerne mit mir auf Johannes, Johannes Evangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 14. Johannes Kapitel 14, die Verse 1 bis 14. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ja, als Jesus die Jünger berufen hatte für ihren Dienst, waren sie alle bereit, ihre Berufe, ihre Tätigkeiten hinter sich zu lassen, ihre Familien, ihren Besitz, alles aufzugeben, um Jesus Christus nachzufolgen. Und sie waren treu an der Seite von Jesus für 3 Jahre und erlebten mit ihm Wunder und wurden auch von ihm ausgesandt und zugerüstet, Dämonen auszutreiben, Wunder zu wirken und eben mit Jesus unterwegs zu sein. Aber während dieser 3 Jahre, wie sie mit Jesus unterwegs waren, haben sie immer mehr erlebt, wie die Feindschaft gegen Jesus größer wurde. Die Anfeindungen der Pharisäer gegen Jesus und die Jünger wurden immer offensichtlicher und feindseliger. Als er Jesus Beispiel am Sabbat heilte, haben sie ihm Gesetzesbruch vorgeworfen. Als er einem Gelähmten die Sünden vergab, beschuldigten sie ihn der Gotteslästerung. Als er Menschen aus dem Nichts speiste und Wunder tat, fürchteten sie sich, das Volk würde ihm nachlaufen und nicht mehr ihnen selbst. Und schließlich haben die Pharisäer beschlossen, ihn umzubringen, weil sie Angst hatten, dass die Römer aufgrund von Jesus das ganze Volk umbringen würden. Und sie sind sich einig geworden, haben gesagt, lieber stirbt einer als alle anderen. Nachzulesen, Johannes 11, Vers 53. Und damit war auch besiegelt, dass Jesus, oder dass die Pharisäer alles tun würden, um Jesus umzubringen. Und trotz dieser Anfeindungen, die ihnen entgegenströmten, waren die Jünger treu, obwohl auch ihr Leben in Gefahr war. Und in Johannes Kapitel 14 befinden wir uns inmitten von der Abschiedsrede von Jesus zu seinen Jüngern. Und sie befinden sich im Obersaal, wie wir nachlesen können, abgesondert von der Öffentlichkeit, nur er alleine und seine Auserwählten. Und Jesus, er hat die Abschiedsrede in Johannes 13 mit seiner Liebe zu ihnen begonnen. Und das heißt am Anfang, dass er sie liebte und er liebte sie bis ans Ende. Und in Johannes 13 lesen wir weiter von der Fußwaschung und hat hier ganz praktisch seine Liebe zu den Jüngern offenbart, bevor er eben Judas als den Verräter offenbart hat. Und ab hier beginnt in gewisser Weise die Schocktherapie von Jesus für seine Jünger. Er hat ihnen mitgeteilt, dass einer von ihnen ihn verraten wird. Er hat ihnen mitgeteilt, dass er weggehen wird von ihnen, wohin sie ihm eben nicht nachfolgen können. Und als wäre das noch nicht genug gewesen, hat auch Petrus dem Spiegel vorgehalten und auch ihm offenbart, dass er ihn selbst verleugnen wird. Und innerhalb von kurzer Zeit, in diesem Gespräch, in dieser Auseinandersetzung, hat Jesus quasi die ganze Gemeinschaft durch seine Worte ins Wanken gebracht. Sie haben einen Verräter unter sich, Jesus geht weg und selbst Petrus, der Fels unter den Jüngern, soll Jesus verleugnen. Und all das wird die Jünger ins Bestürzen gebracht haben. Und ihre Gemeinschaft, sie droht eben auseinanderzubrechen. Für die sie eben alles aufgegeben haben, alles zurückgelassen haben. Und das ist eben für uns sehr gut nachvollziehbar, wenn wir diese Textpassagen lesen, wie die ganze Situation und die Worte von Jesus die Gemeinschaft erschüttert haben muss. Und so haben wir eben gelesen in unserem Text, Johannes 14, Vers 1, wie Jesus ihnen zuruft, eure Herzen werde nicht bestürzt. Und so beginnt Jesus das Kapitel, weil er eben erkannt hat, hier ist vielleicht großer Zweifel da. Man könnte auch anders übersetzen, dass Jesus zu ihnen sagt, erschreckt nicht, hört auf, euch Sorgen zu machen. Und genau das ist auch das Thema, über das ich die Predigt heute gestellt habe, nämlich Jesus, sein Trost für die Jünger. Und das ist auch der Titel der Predigt für heute, Trost für bestürzte Herzen. Herr Jesus, er weiß, seine Jünger sind erschüttert, voller Furcht und Ängste. Und darum schenkt er ihnen in unserem Abschnitt Zusagen, die ihre Herzen an ihren Glauben an ihn festmachen sollen. Und wir möchten uns heute Morgen eben vier Punkte anschauen, wie Jesus die Jünger und auch uns tröstet. Und alles beginnt mit dem wichtigsten Punkt, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Und anhand von diesem zentralen Aufruf habe ich drei Zusagen für uns und auch für die Jünger abgeleitet, die unseren Glauben eben stärken sollen und Trost schenken. Also der erste Punkt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und daraus ableitend, weil Jesus hingeht, um uns eine Stätte zu bereiten. Zweitens, weil nur er uns zum Vater führt. Und drittens, weil er uns auch für die Zeit ohne ihn zugerüstet hat. Ja, wir sehen also, der Herr Jesus tröstet seine Jünger, indem er ihren Glauben stärken möchte. Ihnen eine bessere Zukunft verheißt, ihnen den Weg zum Vater zeigt und sie für ihren Auftrag, den er für sie vorbereitet hat, ausrüstet. Und seine Botschaft damals an die Jünger gilt auch jetzt an uns. Lasst eure Herzen nicht bestürzt sein. Und ja, die Jünger standen sehr wahrscheinlich kurz davor, ihre Nachfolge mit Jesus aufzugeben, weil sie zum einen vielleicht darüber traurig sein mussten, dass Jesus weggeht, vielleicht sogar beschämt darüber waren, weil sie alle selbstsüchtig waren und stolz und keiner bereit war, dem anderen die Füße zu waschen und Jesus es war, der hier es getan hat. Und sie immer noch darüber diskutierten, wer der Größte unter ihnen sei. Sie waren vielleicht auch beschämt darüber, ja, dass sie eben selbstsüchtig waren und stolz, ratlos, weil einer unter ihnen Jesus verraten sollte und ein anderer Jesus verleugnen wird. Und schließlich würde auch ihr Glauben ins Wanken geraten, weil ihr Messias verraten und ermordet wird. Und all diese Umstände sind es, wo die Jünger eben umtreiben. Und dennoch ruft Jesus sie auf, nicht ihre Hoffnung zu verlieren. Und der erste Weg, wie er eben ihnen den Trost spendet, ist, indem er ihnen sagt, und mehr noch befiehlt, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ja, der erste Punkt eben, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Ja, wir sehen im Laufe der Evangelien, dass die Jünger an Gott geglaubt haben als den souveränen Herrscher. Sie hatten ihn durch die Lehre aus dem Alten Testament bereits kennengelernt und sie glaubten an den Gott ihres Volkes, an den Gott Israels. Und im Alten Testament sehen wir immer wieder wunderbare Zeugnisse, die uns aufzeigen, wie die Glaubenshelden an Gott festgehalten haben und dieser Glaube ihnen zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Und alleine David in den Psalmen gibt uns immer wieder Zeugnis davon, wie er in allen seinen Nöten zu Gott ruft und ihm vertraut, an seinen Glauben an Gott festhält. Und an diesen Glauben an Gott, an den sollen auch sie festhalten, die Jünger. Aber sie sollen auch ihren Glauben an ihren Herrn und Meister Jesus Christus genauso festhalten. Vielleicht, weil sie eben genau in Gefahr standen, ihren Glauben aufzugeben. Weil eben ihr Meister und Lehrer im Begriff war, sie zu verlassen. Und für den sie eben alles aufgegeben haben. Und vielleicht haben sie auch an Jesus gezweifelt, weil er leiden muss. Aber Gott hat genau das prophezeit im Alten Testament, dass eben er den Messias senden wird. Und Gott hat genauso auch verheißen, dass dieser leiden muss. Durch Jesaja hat er offenbart, dass Jesus verachtet, abgelehnt werden sollte, dass er bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt wird und aufgrund eben ihrer Übertretungen und Ungerechtigkeiten. Aber Gott hat es bereits in seinem Wort verkündet und ihnen offenbart. Sie wussten es. Aber er hat eben auch offenbart, wie bereits Simeon, wie wir in Lukas 1 lesen, es von Jesus verkündigt hat, eben, dass er das Königreich Israel wieder aufrichten wird. Und daran sollten sie eben auch glauben. Also das eine, dieses Leiden, die Verwerfung von Jesus Christus, geschieht jetzt und das andere wird eben später erfüllt werden. Und jetzt ruft er eben ihnen zu, glaubt an Gott, an sein Wort, an seine Verheißungen. Und sie sollen auch an Jesus Christus selbst glauben, der genau das erfüllen soll. Der aber auch das Leid ertragen muss um unseretwillen. Ja, sie sollen eben an seine Person und seine Gottheit glauben. Vor allem eben, wenn es jetzt für sie so scheint, vielleicht, dass er jetzt nicht derjenige ist, der das Königreich Israel wieder aufrichten wird, als der Sohn Davids, als sei Jesus einer, der nicht die Macht über die Menschen hat, die ihn bedrohen, die sein Werk zerstören wollen. Aber wenn wir nochmal zurückschauen auf das Leben von Jesus mit den Jüngern, dann können wir festhalten, dass sie doch einiges mit ihm erlebt haben, was sie sich vielleicht wieder hervorrufen müssen in ihr Gedächtnis. Und Johannes erzählt in seinem Evangelium, erzählt hier auf, wie Jesus zum einen Wasser zu Wein verwandelt hat, wie er den Sohn des königlichen Beamten geheilt hat, dem Gelähmten am Teich Bethsaida wieder aufgerichtet hat, wie er 5000 Menschen gespeist hat, wie er auf dem Wasser gegangen ist, wie er einen Blinden geheilt hat und nicht zuletzt, wie er Lazarus, einen Toten, der bereits stank, wieder zum Leben auferweckt hatte. Und auch in anderen Evangelien lesen wir davon, wie Jesus eben die Macht über die Natur hat, wie er Dämonen ausgetrieben hat und wie Gott ihn eben verherrlicht hat vor Petrus, Johannes und Jakobus und ihn als seinen Sohn bestätigt hat. All das haben sie gesehen und miterlebt und müssten wahrhaftig sein, dass er derjenige ist, der Vollmacht hat. Er, der Sohn Gottes. Und genau eben das ist der Punkt. Sie haben all das erlebt und mit ihren eigenen Augen gesehen. Und jetzt ist eben der Punkt, dass sie aus dem Schauen zum Glauben kommen müssen, weil er jetzt weggehen wird. Und deswegen sagt auch Jesus hier ganz klar und deutlich, glaubt auch an mich. Und in diesem Punkt müssen eben die Jünger, wie wir in unserem Text erkennen, noch einiges zulegen. Das sehen wir unter anderem an der Reaktion von Philippus, der hier nochmal nachfragt: Herr, zeige uns den Vater in Vers 8 und es genügt uns. Und Jesus entgegnet ihm hier in aller Schärfe und sagt zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch gewesen und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Ja, auf die Frage von Philippus hält Jesus hier so ein mächtiges Plädoyer für sein Werk, was er vollbracht hat. Die Jünger sollen an ihn glauben. Und er liefert eine ganze Liste an Argumenten. Und gleichzeitig weist er auch Philippus in aller Schärfe zurecht. Und er ist erstaunt auch über die Äußerung von Philippus. In gewisser Weise können wir uns vorstellen, wir fragen: Philippus, ist es dein Ernst, dass du jetzt noch diese Frage stellst? Aber wenn wir ins Evangelium reinschauen, dann sehen wir auch, wie eine andere Gruppe von Menschen nach einem Wunder gefordert, ein Wunder gefordert hat, nämlich die Pharisäer. Wir lesen in Matthäus 12, Vers 38, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer zu ihm kamen und sagen: Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er beantwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und das Gleiche lesen wir auch in Matthäus 16, Vers 1 bis 4 und auch in Markus 8. Und Jesus erlehnt hier in der Matthäus 12 die Pharisäer ihre Forderungen in aller Deutlichkeit ab und kanzelt sie auch zurecht. Aber hier bei Philippus geht er anders um mit der Situation, mit dieser Forderung nach einem Wunder. Er ist nicht ihm so hart gegenüber, vielleicht weil er erkennt, dass Philippus hier seine Schwäche reagiert und Jesus eben das weiß. Und deshalb begegnet er ihm auch dementsprechend etwas fürsorglicher. Und er sagt zu ihm: Philippus, du hast mich gesehen, du bist mit mir unterwegs gewesen und jetzt sage ich dir, glaube mir, Gott ist in mir und ich in ihm. Ich und der Vater, wir sind eben eins. Und wenn du meinen Worten willen nicht glauben willst, dann glaube um der Werken willen. Was habe ich nicht eben alles vollbracht und ihr glaubt? Ihr habt es sogar geglaubt und auch bekannt, wo wir auch in Markus 8 nachlesen können. Und Jesus, er hat all diese Wunder getan, auch immer mit einem Ziel: einmal sich selbst zu bezeugen, wer er ist, und das andere aber auch, um Gott zu verherrlichen, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Und immer mit dem Ziel, damit die Menschen glauben. Wenn wir Johannes Kapitel 11 mal gemeinsam aufschlagen, da finden wir hier in Johannes Kapitel 11 die Auferweckung des Lazarus. Und was bemerkenswert ist, ist Johannes Kapitel 11, der Vers 14. Johannes Kapitel 11, Vers 14, da lesen wir: Denn nun sagte ihnen Jesus gerade heraus: Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Kurz zum Hintergrund: Jesus war mit den Jüngern vorher in Bethanien unterwegs. Das ist jenseits des Jordans, wo Johannes gewirkt hat und Menschen getauft hat. Und es war ungefähr ein Tagesmarsch entfernt von der Stelle, wo Lazarus gelegen hatte. Und Jesus, er erfährt davon, dass Lazarus im Sterben liegt, und wir lesen sogar weiter, dass er noch extra 2 Tage länger in Bethanien geblieben ist und nicht hingehen. Und alles eben mit dem Ziel, damit sie glauben. Und in erster Linie erscheint sowas für uns unverständlich. Warum lässt er das zu? Wieso schreitet er nicht ein, obwohl er von der Situation weiß? Er ist nicht so weit weg, er kann mit einem Tagesmarsch bei ihm sein. Und mit Sicherheit haben auch Martha und Maria gebetet und zu Gott gefleht und gesagt: Hier, du siehst unseren Bruder, welche Not wir hier vorherrschen haben. Aber Jesus kommt nicht. Stattdessen wartet er, bis er stirbt. Für uns in gewisser Weise unverständlich. Doch in Vers 42, da betet Jesus zu Gott, in Johannes 11, Vers 42, betet er zu ihm: Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit Schweißtuch umbunden. Und Jesus spricht zu ihm, macht ihn frei und ließ ihn gehen. Er rief Lazarus heraus, und viele, die umherstanden, haben es gesehen und glaubten an ihn. Das machten sie eben umso mehr nochmal deutlich, dass Jesus Christus alles, was er wirkt, zu Gottes Herrlichkeit wirkt. Auch wenn es in manchen Situationen vielleicht entgegen unseren Vorstellungen passiert. Er ist eben der souveräne Herrscher. Er ist Gott. Und das Ziel war, auch hier durch dieses Wunder, dass sie glaubten und sie haben geglaubt. Und die Jünger müssen an Gott glauben und genauso auch an Jesus glauben, wenn er auch dann von ihnen weg ist. Und das macht Jesus hier so deutlich in unserem Text. Er ist der allmächtige Sohn Gottes, der verherrlichte Herr. Und er ist eben eins mit dem Vater, der Mensch gewordene Sohn Gottes. Und sie müssen genau das glauben. Und das ist auch das, was uns und dir heute Morgen gilt, dass wenn du vielleicht in Bedrängnissen bist, dass wenn Hiobsbotschaften auf dich einprassen und du nicht mehr den Ausweg siehst, dann müssen wir glauben, an unseren Glauben festhalten. Und wir dürfen wissen, dass er uns durch die Situation hindurchtragen wird. Er ist der souveräne Gott und er ist derjenige, der immer einen Plan hat. Und Jesus, er ruft seine Jünger und auch dich auf, fest an Gott und an ihn zu glauben. An ihn, der das Licht in die Welt gebracht hat, um uns eben mit dem Vater zu versöhnen. Und er gibt den Jüngern und auch uns einen Grund, an ihn zu glauben. Er gibt auch ihnen ein Ziel. Und er sagt es ihnen, nämlich, dass er hingehen wird zum Vater, ihnen eine Stätte zu bereiten. Ja, euer Glaube hat eine Zukunft und auch wir vertrauen eben nicht ins Ungewisse, sondern er geht für uns voraus und schafft für uns eine Heimat. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Glaube, weil Jesus hingeht, uns eine Stätte zu bereiten. Und ich lese uns hierzu nochmal aus unserem Text, aus Johannes 14, die Verse 2 bis 4. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Ja, wir haben vorhin gesehen, dass die Jünger aus dem Schauen zum Glauben kommen müssen und eben im Glauben leben müssen. Aber Jesus, er geht eben nicht nur weg von ihnen, sondern er bezeugt auch hier, dass er hingeht zum Vater mit dem Ziel, ihnen eine Stätte dort zu bereiten. Und er will die Jünger mit dieser Aussage trösten. Er will ihnen klar machen, dass er nicht nur hingeht, ihnen eine Stätte zu bereiten, sondern er verspricht auch noch, dass er sie zu sich holen wird. Also er sagt ihnen zu, ihr werdet bei mir sein und die Gemeinschaft wird andauern. Und das Haus des Vaters, das er eben hier erwohnt, ist das gleiche, was wir auch in Johannes 2 finden bei der Tempelreinigung, als Jesus die Händler hinaustreibt. Und dieser Tempel ist eben dieser heilige Ort, wo die Priester und Leviten ihre Zimmer haben für ihren Gottesdienst. Und dieses Haus wird auch das Haus Gottes im Himmel sein, ein heiliger Ort, wo auch wir alle, wenn wir an Jesus Christus glauben, einmal sein werden. Frei von Sünde, völlig rein und fähig, ihm zu dienen. Und welch ein Trost darf das jetzt für die Jünger sein, dass Jesus ihnen genau das verheißt, dass sie im Himmel sein werden bei ihm und er sogar kommen wird. Und genau das wird auch ein Trost für uns sein. Ein Trost für uns, dass wir eben wissen dürfen, wo es für uns hingeht. Dass wir eben nicht im Ungewissen leben. Und auch wenn Glaubensgeschwister von uns gehen, dann wissen wir, dass sie bei Gott sind, an einem viel besseren Ort. Und genau da ist es auch, wo wir hinwollen. Und es ist auch der Grund, warum auch wir in dieser Hoffnung leben wollen. Es ist eben für uns ein Trost und eine Verheißung. Ja, Jesus, er sagt den Jüngern, seid getrost, ich gehe nur voraus und ihr werdet später bei mir sein. Und ihr habt die Sicherheit, weil ich es euch verheißen habe, ihr habt Gottes Wort, was die Ungläubigen nicht haben. Und auch an dieser Stelle möchte ich auch dich heute Morgen nochmal herausfordern. Wir alle sind auf die Welt gekommen, wir leben ein Leben und wir alle haben eins gemeinsam, dass wir alle einmal sterben werden. Und die Frage ist auch hier, bist du bereit? Weißt du, wo es für dich hingeht in der Ewigkeit? Hast du diesen Frieden, diese Zuversicht, dass Jesus für dich hingegangen ist, eine Stätte zu bereiten? Und wir müssen eben jeden Tag in diesem Bewusstsein leben, uns das immer wieder vor Augen führen. Dieses Wissen über unsere Ewigkeit. Und das macht auch unser Leben auf dieser Welt, hier in dieser, unser Leben einfach viel einfacher. Weil wir wissen, wo es hingeht. Wir brauchen uns nicht über alles in der Welt Sorgen machen. Es fällt uns dann auch viel einfacher, unsere Prioritäten im Leben richtig zu setzen und unser Leben ganz in die Abhängigkeit von Gott zu stellen. Und das ist es, was er von uns möchte, dass wir glauben und ihm vertrauen. Ja, und Paulus, er macht uns auch nochmal deutlich in Philipper Kapitel 3, Vers 20, dass wir eben nicht Bürger dieser Erde sind. Und er schreibt in Philipper 3, Vers 20, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Und deswegen können wir auch als Christen anders leben. Wir können auf das gesinnt sein, auf das, was uns erwartet, ein Leben für Jesus Christus. Und wir können auch genauso eifern wie unsere Glaubensväter und eben auch im Bild Gottes immer ähnlicher Jesus Christus werden. Und auch hier wieder die Frage an dich, wie sieht es bei dir in deinem Leben aus? Ist es bei dir der Fall? Hat Gottes Wort in deinem Leben die höchste Priorität? Ist es genau das, wonach du strebst, jeden Morgen, wenn du aufstehst, dass du zuerst die Gemeinschaft mit Gott suchst, dass er dir begegnet, dass wir uns nach seinem Wort sehnen? Und ich möchte, dass du dir auch heute Morgen einfach neu diese Wahrheit vor Augen führst und auch dich selbst vielleicht nochmal hinterfragst, wofür lebe ich? Wo setzt du deine Zeit ein? Und Jesus, er tut hier an unserer Stelle die Jünger für ihren Dienst vorbereiten. Und genau darum geht es auch bei ihnen, dass sie ihre Prioritäten im Leben richtig setzen. Sie müssen zugerüstet werden für den Auftrag, den er für sie bereitet hat. Da können sie keine Ablenkungen und so weiter, die die Welt ihnen bietet, dulden. Und genau das ist es auch, was Jesus ihnen immer wieder neu vor Augen führt. Er beschreibt ihnen, was sie erwartet, damit sie eben in Freimütigkeit sich für sein Reich einsetzen. Und durch die Zusage von Jesus, dass er hingeht, ihnen eine Stätte bereitet und sie zu sich holt, dürfen sie auch sagen, und auch wir, dass es sich lohnt, eben Not, Anfechtung und eben diesen Leidensweg auf uns zu nehmen. Und wir kennen diesen Weg ins Reich Gottes. Wir kennen ihn, weil unter anderem auch Thomas diese Frage an Jesus stellt, in aller Deutlichkeit, indem er sagt in Vers 5, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Und jetzt kommt die Antwort von Jesus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, damit kommen wir jetzt eben zum dritten Punkt. Glaube, weil nur Jesus zum Vater führt. Und an dieser Stelle müssen wir uns nochmal vor Augen führen, warum es denn überhaupt diesen Weg zum Vater braucht. Wieso ist es notwendig, dass hier eine Brücke geschlagen wird, dass wir wieder Zugang zum Vater haben? Und es führt uns ganz am Anfang in die Bibel, als nämlich Gott den Menschen schuf, Adam und Eva. Er schuf den Menschen und Adam und Eva, sie hatten eine perfekte Beziehung zu Gott. Und ich bediene mich hier einem Kommentar von Arthur Pink. Er beschreibt hier diese Beziehung von Gott zu Adam und Eva und sagt hier, dass es eine dreifache Beziehung war, die sie mit ihm hatten. Sie hatten zunächst einmal Gemeinschaft mit ihm. Sie kannten Gott und hatten Erkenntnis von ihm. Und sie besaßen das ewige Leben und die ewige Gemeinschaft mit ihm. Aber wir alle wissen, dass durch das ihr Ungehorsam diese dreifache Beziehung eben gestört wurde. Und Gott strafte sie aufgrund ihres Ungehorsams. Und es war allein nur Gnade, dass der Mensch nicht auf der Stelle sterben musste. Und seit diesem Zeitpunkt ist eben die Sünde in die Welt gekommen und wir erleben, dass wir auch von Grund auf böse sind, weil eben Sünder können nur Sünder auf die Welt bringen. Und wir sehen es auch schon an unseren Kindern. Es braucht nicht viel, da fangen sie an, sich zu schlagen oder sich zu zwicken, kratzen und so weiter. Vielleicht im ersten Moment nicht mit böser Absicht, aber im Grunde genommen sehen wir doch, da ist irgendetwas, was wir ihnen nicht beigebracht haben, das von ihnen in gewisser Weise herauskommt. Aber wir sehen es auch, allein wenn wir in die Nachrichten schauen. Auch das bestätigt uns immer wieder, wie schlecht es um den Menschen steht. Und Paulus hat völlig recht, wenn er in Römer 3, Vers 10 sagt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Wir sind alle gefallen. Und deshalb braucht eben jeder Mensch wieder Zugang zu Gott und die Wiederherstellung durch Jesus Christus. Wir brauchen wieder die Erkenntnis Gottes und die Wahrheit, die repräsentiert wird durch sein Wort, durch die Bibel. Und Jesus Christus, wie es in Johannes 1 heißt, er ist eben dieses fleischgewordene Wort Gottes. Und wir brauchen auch wieder das ewige Leben, wonach wir uns sehen. Und Jesus, er ist das Leben. Ja, und wie wunderbar ist es eben zu wissen, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und Jesus selbst bezeugt es von sich und gibt uns darüber Auskunft. Und wir sollen an ihn glauben, weil er dich und mich wieder mit dem Vater wiederherstellt. Ja, Jesus ist der Weg, weil er eben durch seinen Tod die Kluft zwischen uns zum Vater überwunden hat. Er ist die Wahrheit, weil er die Offenbarung Gottes ist und aus der Dunkelheit uns ans Licht führt. Und wir sehen auch, dass Jesus das Leben ist, weil er das Leben in sich selbst hat. Er ist in Gott und Gott in ihm. Also ist er auch der Schöpfer allen Lebens. Und er gibt Leben den Toten. Und er erhält und bewahrt uns und betet es auch da für uns in Johannes 17, dass auch wir das ewige Leben erlangen. Und ich möchte jetzt nochmal mitnehmen in Römer Kapitel 5 an dieser Stelle. Einfach einen kurzen Exkurs machen, weil Paulus hier das so wunderbar deutlich macht, warum wir Jesus Christus brauchen. In Römer Kapitel 1 bis 4, da zeigt Paulus zunächst einmal auf, dass alle Menschen, Juden wie Heiden, unter der Sünde stehen und dass keiner durch eigene Werke jemals schaffen wird, gerettet zu werden. Es gibt nichts, was du tun kannst. Du kannst dich noch so sehr anstrengen, noch so viel spenden, wie du willst. Du kannst dir vielleicht einreden, ich habe ja niemanden umgebracht, meine Frau habe ich auch nicht betrogen. In gewisser Weise habe ich doch aus ethischen Gesichtspunkten ein gutes Leben geführt. Aber dennoch sind wir alle Sünder. Und das Einzige, was uns rechtfertigt vor Gott, ist unser Glaube an Jesus Christus. Und dann führt Paulus in Kapitel 5 an und schreibt, da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben haben wir Frieden mit Gott. Und das heißt, wir waren vorher Feinde Gottes. Und wir waren dazu bestimmt, eben in der Hölle aufgrund dieser Feindschaft bestraft zu werden. Aber wir sind eben gerechtfertigt worden durch unseren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und Paulus führt weiter aus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und Jesus, er ist eben allein der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er tröstet hier seine Jünger, nicht mehr bestürzt zu sein, weil durch ihren Glauben sind sie eben auch fähig, auszuharren, was ihnen bevorsteht, eben in Bedrängnissen. Und so führt auch Paulus in Römer 5 weiter aus und sagt, wir rühmen uns nicht nur der Herrlichkeit Gottes, sondern auch in den Bedrängnissen, denn wir wissen, dass die Bedrängnis was? Ausharren bewirkt. Das Ausharren bewirkt was? Die Bewährung. Das heißt, wir werden gestärkt. Und die Bewährung ist das, was in den Beton reinkommt. Der Stahl, der die Mauer festmacht, dass sie nicht mehr wankt und umfällt. Und die Bewährung schlussendlich aber Hoffnung. Die Hoffnung lässt aber nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, schreibt Paulus, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und jetzt kommt's, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren zum damaligen Zeitpunkt, für Gottlose gestorben. Das ist das Werk, was er vollbracht hat. Und er führt auch aus, warum das so besonders ist. Er schreibt nämlich, denn kaum wird jemand für einen Gerechten zu sterben wagen, denn für einen Gütigen mag vielleicht jemand zu sterben wagen. Jeder Mensch ist vielleicht bereit, für Hinz und Kunz würde ich niemals, wäre ich vielleicht bereit, mein Leben zu geben. Aber vielleicht für jemanden, den ich ein Vorbild sehe oder sowas, da wäre es vielleicht doch in gewisser Weise erstrebenswert, das zu tun. Aber Paulus führt auf, dass Gott seine Liebe zu uns darin erweist, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und das ist das Werk, was Jesus getan hat. Und deswegen ist allein er der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja, der Weg zu Gott ist eben eine Person, Jesus Christus, der sich für dich hingegeben hat. Und deshalb können wir auch ihm vertrauen, in all unseren Nöten. Und das ist auch, was ich dir heute Morgen zurufe. Wir können ihm vertrauen. Und ich bete für dich, dass du das immer wieder neu erkennst, auch in deinem Alltag, dass es dich bewegt, diese Botschaft vom Kreuz. Und die Wahrheit, die Jesus hier weitergibt, an seine Jünger, auch an uns, sie ist exklusiv. Das heißt, keine andere Religion oder Mensch kann von sich behaupten, dass er der Weg zu einem ewigen Heil ist oder sonst irgendwas. Der Weg zum Vater geht nur über den einen Weg, Jesus Christus. Und vielleicht haben jetzt zum damaligen Zeitpunkt in Johannes 14 die Jünger das noch nicht ganz verstanden. Aber sie haben es spätestens nach seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt verstanden. Und Jesus erlässt die Jünger nicht als Waisen zurück, sondern er gibt ihnen auch Kraft und rüstet sie für ihren Dienst zu. Und so komme ich eben zum letzten Punkt. Glaube, denn er rüstet dich für deinen Dienst aus. Jesus, er verspricht den Jüngern Kraft und Gebetserhörung, damit sie ihm dienen können. Und er sagt zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ja, Jesus, er sagt den Jüngern hier in gewisser Weise zwei Dinge. Er sagt zu ihnen, weil ich hingehe, werdet ihr noch größere Werke tun als ich. Und er sagt ihnen unter anderem auch, und ich werde eure Gebete erhören. Ja, er wird weiter wirken, auch wenn er nicht mehr da ist. Und vielleicht gerade weil er weg ist, werden sie die Werke tun, die er getan hat, und sogar noch größere. Und Jesus, er verspricht ihnen, seid nicht bestürzt, glaubt an mich. Und weil ich durch meinen Weggang euch noch mehr stärken werde. Wir haben bereits gesehen, welche Wunder Jesus getan hat, wie er Menschen aus dem Nichts gespeist hat, Blinde sehend gemacht hat, Tote wieder zum Leben auferweckt. Und all diese Wunder sollten auch die Jünger jetzt tun? Ja, in Apostelgeschichte wird uns genau davon berichtet, von den Wundertaten, die wie Petrus und Johannes einen Gelähmten geheilt haben, wie Kranke nur auf den Schatten von Petrus gewartet haben, um wieder gesund zu werden. Wie Paulus einen Gelähmten in Lystra heilt, wie er Eutychus auferweckt, der aus dem Fenster gefallen war. Und sie haben auch Dämonen ausgetrieben und waren freimütig, eben darin Gottes Wort zu verkündigen. Und Jesus hat sie nicht im Stich gelassen, sondern sie durch den Heiligen Geist eben einen Beistand ihnen geschickt. Und sie haben noch größere Werke getan, nämlich Menschen zu ewigem Heil geführt. Und genau das sind die größeren Werke. Denn selbst wenn du geheilt bist, wenn wir an die Speisung der 5000 denken, dann lebst du immer noch in dieser Welt. Und je nachdem, wie viel du gegessen hast, hast du nach 2 Tagen wieder Hunger. Du lebst immer noch in dieser Welt. Aber das Größte eben ist es, bei Gott zu sein. Und sie haben Gemeinden gegründet, gepredigt, sodass tausende Menschen zum Glauben gekommen sind. Durch ihren Dienst sitzen wir auch heute hier. Das sind eben diese Werke, von denen Jesus hier spricht. Und auch wir sind eben dazu berufen, diese Werke zu tun, nämlich den einen Weg zum Vater auch anderen Menschen aufzuzeigen und sie zu Jesus Christus zu führen. Noch eine Anmerkung vielleicht zu den Wundern, die die Apostel getan haben. Die Wunder, die sie getan haben, hatten immer eine besondere Funktion. Sie sollten sie nämlich vor den Menschen als von Gott Gesandte, als Menschen mit Autorität bestätigen. Wir hingegen haben Gottes Wort und wollen uns auf diese Werke beschränken, dass wir eben uns dabei immer mit im Hintergrund behalten, dass diese Wunderwerke immer zum Zeugnis gebraucht wurden. Und wir sehen auch in der Apostelgeschichte, dass die Wunder, die sie gewirkt haben, nicht in erster Linie bei ihnen selbst getan wurden. Denken wir beispielsweise an Paulus, der selbst berichtet von seinem Stachel im Fleisch, oder an Timotheus und Epaphroditus, die dem Tode nahe waren. Hier wurden keine Wunder gewirkt. Man hat sie in ihrer Not belassen, dass sie eben abhängig von Gott bleiben. Und auch wir sollen uns eben darauf beschränken, dass wir durch den Heiligen Geist auch ausgestattet sind, sein Reich zu verkündigen und durch Gebet wirken. Und Jesus, er spricht hier auch von Gebet, dass er die Jünger erhören wird, wenn sie eben in seinem Namen bitten. Und in seinem Namen zu bitten heißt, dass unsere Gebete im Einklang mit Gottes Willen sein sollen. Sie sollen das Ziel haben, Gott zu verherrlichen. Nicht unsere Verherrlichung, es geht nicht um uns, es geht auch nicht um unser Wohlbefinden, sondern immer allein um Gottes Verherrlichung. Und in seinem Namen zu beten heißt eben im Einklang mit seinem Willen. Wir dürfen auch mutig beten, wie auch Jakobus uns dazu aufruft, und darauf vertrauen, dass er unsere Gebete erhört. Aber auch hier wieder die Prüfung an sich selbst. Beten wir immer, dass Gottes Ehre, dass er groß gemacht wird? Oder sind wir auch oft dazu geneigt, dass wir uns um uns selbst drehen, um unsere Bedürfnisse? Ja, unsere Aufgabe ist es eben, dass wir nicht nur als Zuschauer hier unterwegs sind, sondern dass wir auch Teil der Mission Gottes werden und sein Reich bauen. Und wir dürfen auch dann erleben, wie Gott durch uns Menschen andere Menschen zum Glauben führt, Herzen verändert und Gemeinden baut. Das sind die größeren Werke. Und all das steht eben unter dem Aspekt, dass wir glauben müssen. Glauben an Gott und seinen Sohn. Und Glauben heißt eben Vertrauen. Und Vertrauen heißt, auf einen anderen, in die Abhängigkeit von einem anderen zu leben und nicht aus uns selbst heraus. Und im Psalm 147 schreibt David, Gott hat kein Gefallen an der Stärke des Rosses, noch Freude an den Schenkeln des Mannes. Und David schreibt auch im Psalm 62, wenn der Reichtum wächst, setzt eure Herzen nicht darauf. Unsere eigene Kraft und unser Bestreben aus uns selbst heraus möchte Gott nicht. Er möchte, dass wir aus seiner Gnade leben, in völliger Abhängigkeit zu ihm stehen. Das heißt Glauben. Ja, Jesus, er ist der Tröster für die Jünger, aber auch für alle Gläubigen und die Sünder. Und er tröstet bestürzte Herzen. Und es liegt an uns, ob wir an ihn glauben, an seine Verheißungen, als den menschgewordenen Sohn Gottes, als den Erlöser. Und wir sollen an ihn glauben, weil er uns versprochen hat, dass er hingeht, eine Stätte uns zu bereiten, einen Ort weit besser als hier auf dieser Erde. Wir wollen an ihn glauben, weil nur er uns mit dem Vater vereint. Und wir wollen an ihn glauben, weil er uns auch jetzt in unserem Wandel hier auf der Erde stärkt, uns verspricht, dass unsere Gebete erhört. Und wir wollen eben für Christus leben, weil wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige beim Vater suchen. Amen.